Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir schreiben den 23. Mai im Jahr des Herrn 2024. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 15. Iyar im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt. Mein Name ist Werner Kleine. Ich begrüße Sie hier, Sie herzlich zur Glaubensinformation in Stadtdekanat Wuppertal. Ich freue mich, wenn Sie sich hier live zugeschaltet haben, sofern es der 23. Mai 2024 ist, um 19 Uhr. Das können Sie direkt hier ins Webinar tun unter www.kck42.de/webinar. Dann sehe ich Sie hier als Teilnehmer und Sie können gegebenenfalls Fragen direkt hier ins Webinar stellen. Möglicherweise schauen Sie mir aber auch live bei Facebook zu. Den Stream habe ich hier parallel laufen. Wenn Sie da Fragen haben, nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurze Zeit nach dem Livestream veröffentlichen, entweder in unserem YouTube-Channel Katz City Kirche Video. Da gibt es eine eigene Playlist der Glaubensinformationen, wo wir alle Glaubensinformationen, die wir veröffentlicht haben, entsprechend listen. Zu dieser Playlist kommen Sie direkt, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen, oder Sie hören sich den Audiomitschnitt an, den wir als Podcast veröffentlichen. Die zugehörige Podcast-Seite lautet podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich dann die Audioversion anhören, herunterladen oder den RSS-Feed direkt in einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Dann bekommen Sie jeweils die Glaubensinformation direkt auf den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt, sofern die neue Folge veröffentlicht ist. Die Glaubensinformation selber finden Sie aber auch in den meisten Podcatchern. Wenn Sie danach Glaubensinformation suchen, dann können Sie die entsprechend abonnieren und sind so immer up to date. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie hier zuschauen oder zusehen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer gilt natürlich die Einladung, wenn Sie Fragen zu den Glaubensinformationen haben, Rückmeldungen, Feedback, Fragen allgemein theologischer Natur, können Sie mich gerne per E-Mail erreichen. Nutzen Sie dazu die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann kommt die E-Mail direkt zu mir. Ich verspreche, dass ich jede E-Mail beantworte. Aber im Moment haben wir da wieder ein erhöhtes Aufkommen. Ich habe alleine von der letzten Folge noch einige E-Mails da, die harren der Antwort. Grämen Sie sich also nicht, wenn Sie etwas warten müssen. Ich verspreche, dass ich jede E-Mail beantworten werde. Es kann allerdings etwas dauern. Das gilt übrigens auch für Themenanregungen, die Sie zur Glaubensinformation haben. Wir befinden uns jetzt aktuell in den Planungen für das nächste Jahr 2024-2025. Wenn Sie da also Themenwünsche oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie mir dann bitte auch eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de und dann versuche ich, wenn es Themen sind, die für eine Folge reichen, die auch entsprechend zu berücksichtigen. Wenn sich da mehrere Themen sammeln, die nicht ganz so groß sind, habe ich es ja auch schon mal gemacht, dass wir eine Glaubensinformation spezial hatten, wo wir dann Einzelfragen beantwortet haben. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie hier live zugeschaltet haben. Heute Abend geht es kurz nach Pfingsten, das letzte Wochenende war ja das Pfingstwochenende, um das Thema: Der Heilige Geist stiftet die Kirche über den pfingstlichen Stifter willen. Sie werden sicherlich schon sehr häufig gehört haben, dass Pfingsten oft auch als das Geburtsfest oder Geburtstagsfest der Kirche begangen wird. Das ist nicht ganz verkehrt. Vor allen Dingen bedeutet es aber eben auch, dass nicht Jesus die Kirche gegründet oder eingesetzt hat. Jesus selber ist nicht unmittelbar ein Religionsstifter. Vielmehr ist das Erleben seiner Auferstehung, die Auferstehungszeugen, die diese unmittelbare Erfahrung gemacht haben, der am Kreuz starb, erlebt, Anlass, dass nach einer, wie soll ich sagen, Besinnungszeit, Reflexionszeit, das ist, wenn Sie so wollen, die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, in ihnen der Impuls heranreift, sein Werk weiterzuführen. Die Kirche entsteht dann, und da werden wir uns gleich mit einigen biblischen Texten befassen, tatsächlich aus dieser ersten Verkündigung heraus. Von daher kann man natürlich schon auch kritisch die Frage stellen: Ist tatsächlich Pfingsten, das Wirken des Heiligen Geistes, die Ankunft des Heiligen Geistes, so eine Art Pfingstfest, Geburtsfest, Geburtstagsfest der Kirche? Das ist nicht ganz verkehrt, aber eigentlich entsteht die Kirche oder gründet sich die Kirche, und da gibt es schon einen Zusammenhang mit der Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte, aus der Verkündigung heraus. Die Kirche entsteht also als Gemeinschaft derer, die sich zum Glauben bekennen, ein Glaube, der vom Hören und von der Zustimmung zu einer Verkündigung erwächst. In der Apostelgeschichte ist das die erste große Predigt des Petrus, die dazu führt, dass sich, das werden wir gleich anschauen, 3000 Menschen taufen lassen, die erste Gemeinde gründet sich und dadurch entsteht die Kirche. Von daher ist es nicht verkehrt zu sagen, Pfingsten ist auch das Geburtsfest der Kirche, aber auch hier müsste man eigentlich einschränken, nicht der Heilige Geist stiftet die Kirche, sondern die Kirche entsteht durch die Zustimmung zur Verkündigung. Ähnlich ist es ja schon in unserem Glaubensbekenntnis. Da sagen wir ja, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Der aus dem Vater, in unserer römisch-katholischen Tradition sagen wir dann, und dem Sohn, in der orthodoxen Tradition fehlt das. Also der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und jetzt kommt's. Der gesprochen hat durch die Propheten des altehrwürdigen Bundes und er spricht durch die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Die Kirche ist also der Ort der Verkündigung. Die Kirche entsteht durch die Verkündigung und die Kirche ist der Ort der Verkündigung. Direkt entsteht die Kirche also nicht durch das Wirken des Heiligen Geistes, sondern sie ist Frucht der Verkündigung aus dem Geist. So müsste man das eigentlich konsequenterweise sagen. Aber das ist natürlich Grund genug, einmal in das biblische Zeugnis hereinzuschauen, was die Bibel erzählt. Und lassen Sie mich hier einen Satz vorwegschicken. Ich hatte letzte Woche Donnerstag eine interessante Diskussion, denn analog hier zu dem Digitalformat der Glaubensinformation gibt es ja weiterhin das Analogformat Glaubensinformation in Wuppertal, wo wir uns dann im katholischen Stadthaus treffen mit Interessierten, die da zusammenkommen. Und da gab es letzte Woche eine interessante Diskussion, weil man immer wieder merkt, oder auch ich als Theologe, als Neutestamentler merke natürlich, das dringende Sehnen nach Eindeutigkeit. Das muss Jesus doch so gesagt haben. Und wenn es in der Bibel steht, dann ist es doch so und so. Diese Eindeutigkeit, die Sehen nach Eindeutigkeit, kann ich nachvollziehen, ja, kann ich verstehen. Der Neutestamentler aber, oder überhaupt der Bibelwissenschaft, das gilt für die Theologen des alterwürdigen Testamentes natürlich genauso, zuckte ein wenig zusammen, weil das Neue Testament vieles ist, nur nicht eindeutig. Das werden Sie gleich sehen. Denn wir haben natürlich diese sehr plakative Erzählung von Pfingsten, wie der Heilige Geist mit Sturmesbraus auf die Jünger und Feuerzungen herabfährt. Und dann haben wir plötzlich ganz stille Pfingsterzählungen, die mit dem 50. Tag nach Pessach gar nicht viel zu tun haben, sondern schon am ersten Tag nach Pessach, wenn man so will, am ersten Tag der Woche da etwas geschieht. Die Bibel ist an dieser Stelle nicht so eindeutig, was die Frage aufwirft, und die ist nicht unerheblich. Ja, wann kommt da denn jetzt der Heilige Geist? Und wer empfängt ihn? Und da sind wir mitten im Thema. Aber wir starten mal mit dem Klassiker, mit der Pfingsterzählung nach der Apostelgeschichte. Und Sie kennen das schon. Ich blende Ihnen hier meine Webseite ein von bibleserver.com. Eine Seite, die ich da entsprechend wirklich nur empfehlen kann. Und wir schauen uns da mal die Pfingsterzählung an. Da sind wir im zweiten Kapitel der Pfingsterzählung. Eine neue Spielerei, da kann ich mich mal so ein bisschen einblenden hier. Eine neue Seite der Pfingsterzählung. Schauen wir mal hinein, was wir da über Pfingsten erfahren. Wir sind im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte und da heißt es in den ersten Versen folgendermaßen. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Ein bemerkenswerter Text. Und ich fange mal an, den etwas weiter hinten aufzurollen. Wer sind die Adressaten dieses Geschehens, die da zuschauen? Da werden erstmal eine ganze Reihe von Völkern aufgelistet. Parther, Meder, Parther wären Perser, könnte man heute sagen. Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, heute also Irak, wenn man so will, Teile Syriens, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebliebenes nach Kyrene hin. Vorher wurde erwähnt, dass es Juden sind, die aus aller Herren Länder zusammenkommen. Juden wohnten damals zu dieser Zeit eben gerade nicht nur in Judäa, sondern seit eigentlich dem babylonischen Exil, seit dem 6. Jahrhundert vor Christus, aber auch seit der hellenistischen Zeit hatte das Judentum sich schon in die Welt hinein verbreitet, in die sogenannte Diaspora. Und die lebten da. Die kamen aber zu den Wallfahrtsfesten immer wieder zusammen. Zu den großen Wallfahrtsfesten gehört Pessach und Schavuot, das Wochenfest. Schavuot, das Wochenfest, findet 50 Tage nach Pessach statt. Auch das eigentlich ein Erntefest, wo die Frühjahrsernte eingefahren war, war ein Wallfahrtsfest, wo eben Juden zum Tempel in Jerusalem pilgerten und da kamen Menschen aus aller Herren Länder zusammen. Das sind also erstmal Menschen, die zum jüdischen Volk gehören. Dann erwähnt der Text aber eben hier auch, dass dort auch Römer sind, die sich aufhalten, möglicherweise Soldaten. Also Judäa war ja damals römische Provinz. Und dann wird hier noch hinzugefügt, Juden und Proselyten. Ein Proselyt, also Jude ist man, wenn die, das ist zur neutestamentlichen Zeit noch nicht ganz geklärt, heute ist man Jude, wenn die Mutter Jüdin ist. Im alterwürdigen Testament gibt es durchaus Hinweise, dass es da auch patrilineare Vorstellungen gab. Also Juden ist man, wenn man jüdischer Abstammung ist. Proselyt ist man, wenn man aus den Völkern, den Goyim, kommt. Im Neuen Testament werden die als Heiden bezeichnet. So gesehen dürften die allermeisten von uns, von Ihnen, ich sowieso, Heiden sein, denn ich bin nicht jüdischer Abstammung, also wäre ich ein Goy, also ein Heide. Ein Goy, ein Heide, der sich zum Judentum bekehrt, ist ein Proselyt. Also Juden und Proselyten, die sind so oder so jüdischen Glaubens. Und dann werden davon noch abgegrenzt Kreter und Araber. Wahrscheinlich handelt es sich hier um Händler, die auf dem Weg ihrer Karawanen oder ihrer Handelszüge eben in Jerusalem Halt machten. Also eine extrem bunte Mischung, der Großteil davon jüdischer Herkunft oder jüdischer Abstammung. Die hören jetzt diese Botschaft, die da verkündet wird, und Sie sehen schon hier unten in der Überschrift, die da drunter kommt, die Pfingstpredigt des Petrus, da wird gleich die erste Predigt gehalten werden. Die hören aber, so wird hier suggeriert, in all ihren Sprachen können die erkennen, was dort gepredigt wird. Das ist, wenn Sie so wollen, die Invertierung der Sprachverwirrung, der babylonischen Sprachverwirrung, die einsetzt nach dem Turmbau zu Babel. Nach dieser Hybris des Menschen, der sein wollte wie Gott, der in den Himmel wachsen wollte und quasi die menschliche Einheit, die bis dahin herrschte, zerstört wird, indem die Sprachenvielfalt einsetzt. Und keiner versteht den anderen mehr. Alle reden aneinander vorbei. Diese babylonische Sprachverwirrung wird hier durch das Pfingstereignis geheilt. Plötzlich verstehen alle einander. Nicht, dass die Sprachen in sich aufgehoben wären, dass es jetzt eine Einheitssprache gäbe. Nein, jeder versteht in seiner Sprache, was gesprochen wird. Jenseits der Frage, ist das historisch so tatsächlich passiert? Da kann man natürlich mit Fug und Recht ein Fragezeichen hintermachen, gerade weil ich Ihnen gleich auch andere Varianten des Pfingstereignisses, die wesentlich unscheinbarer daherkommen, vorstellen möchte. Wird hier aber in der lukanischen Version, Lukas ist ja der Verfasser der Apostelgeschichte, im Endeffekt etwas Deutliches gesagt. Die Botschaft vom Reich Gottes, die Botschaft, und das ist gleich der Inhalt der Pfingstpredigt des Petrus, die Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten, das Heilsangebot, das Gott dem Volk Israel im alterwürdigen Bund gemacht hat, geht jetzt über auf alle Völker und jetzt muss es, damit das gelingt, eben auch in vielen Sprachen verkündet werden. Es gibt ja intensivste Diskussionen um die Frage, wie kann denn überhaupt diese Botschaft, die ursprünglich eine zutiefst jüdische war, im hebräisch-aramäischen Kontext angesiedelt war, in die griechische Welt, lateinisch und so weiter wachsen. Da sind Transformationsprozesse notwendig. Lukas schreibt hier quasi in seiner Apostelgeschichte, es ist Gott gewollt, dass die Botschaft jetzt eben nicht mehr nur den Juden verkündet wird, sondern in alle Welt hinein. Damit ist es eben auch notwendig, dass eine entsprechende Übersetzung in die vielen Sprachen hinein erfolgt. Aber es gibt noch etwas, was bemerkenswert ist, denn so eindeutig, wie der Text auf der Oberfläche suggeriert, ist es dann doch nicht. Nicht alle verstehen die Sprache, denn der letzte Satz hier heißt ja, einige sagten zueinander, was hat das zu bedeuten, andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Wie auch immer wir uns das jetzt vorzustellen haben, was da quasi passiert ist, einige verstehen die Botschaft, sind verwundert darüber, was soll das jetzt? Die Frage steht im Raum und diese Frage ist wichtig. Ohne dass diese Frage gestellt würde, macht keine Verkündigung Sinn. Papst Paul VI. Hat in seiner Enzyklika Evangelii Nuntiandi über die Evangelisierung, über die Verkündigung aus dem Jahr 1975 ein Sechs-Schritte-Modell entwickelt, wo er sagt, wie kann Verkündigung überhaupt geschehen? Und nach dem Sechs-Schritte-Modell Pauls VI. Ist der erste unumgängliche Schritt das Zeugnis ohne Worte. Bevor überhaupt ein ausdrückliches Wort der Verkündigung geschieht, bevor wir also das Evangelium mit mehr oder weniger nassen Lappen den Leuten um die Ohren hauen, sollen wir durch unser Handeln zeigen, was wir und wer wir sind. Tat geht vor Wort. Das nennt Paul VI. Das Zeugnis ohne Worte. Und erst wenn dieses Zeugnis ohne Worte geschehen ist, dann soll als zweiter Schritt die ausdrückliche Verkündigung hinzukommen. Nachdem die Frage gestellt wurde, warum handelst du so, wer bist du, was hat das zu bedeuten? Ohne diese Frage kommt es gar nicht zu Schritt 2. Das müssten wir uns eigentlich alle hinter die Ohren schreiben. Tat geht vor Wort. Und dann, wenn jemand fragt, dann sollst du Rechenschaft ablegen. Hier wird es quasi in der Heiligen Schrift, im Pfingstereignis, wie es in der Apostelgeschichte hinterlegt ist, genau in diesem Schritt gemacht. In den sechs Schritten Pauls VI. Kommt dann als dritter Schritt die Zustimmung des Herzens hinzu. Die werden wir gleich auch sehen. Das heißt, mein Gegenüber muss mit dem Herzen zustimmen, sonst geht es gar nicht weiter. Die Zustimmung kann ausbleiben und sie bleibt bei einigen eben aus. Sie sind vom süßen Wein betrunken. Einige können mit der Botschaft gar nichts anfangen. Die denken, das ist alles Bullshit, muss man so sagen. Die reden wirres Zeug. Wer auch immer heute in der Verkündigung unterwegs ist, gerade in Ländern, die, sagen wir mal, sich für aufgeklärt halten, begegnet einem das ja, dass diese Frage genau von sich auferklärt wähnenden Menschen immer wieder gestellt wird, ist doch alles nicht bewiesen, ist doch alles Kinderkram und so weiter. Wir erfahren genau diese Reaktion heute noch. In dem Modell Pauls VI. Wäre der vierte Schritt dann der Eintritt eine sichtbare Gemeinschaft von Glaubenden. Der fünfte Schritt, das zeichenhafte Begehen der Eingliederung, man würde quasi von der Taufe sprechen. Und der sechste Schritt wäre Anstoß zu neuem Apostolat. Der oder diejenige, die durch diese Eingliederung in die Kirche eingegliedert ist, wird jetzt selber zur Zeugin und zum Zeugen für das Evangelium. Also wir haben hier am Ende der Schilderung dieses Pfingstereignisses erstmal ja eine Eitheologie, die deutlich macht, das Evangelium soll jetzt in vielen Sprachen verkündet werden. Es wird auf Widerstand stoßen, es wird von manchen aber aufgenommen werden. Das ist fast wie im Gleichnis vom Sämann, wenn Sie so wollen. Und ja, jetzt gucken wir gleich weiter, wie denn diese Erstverkündigung geschieht. Aber wir blättern nochmal nach vorn, denn hier wird, und auch das bitte ich schon mal quasi vorzumerken, weil wir gleich eine andere Variante, eine stillere Variante sehen. Lukas schildert das Pfingstereignis wie ein weltenstürzendes Ereignis. Naturgewaltig, die Schöpfungskräfte sind entfesselt durch das Wirken des Geistes. Von dem es ja im Buch Genesis vor der Schöpfung heißt, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Ich habe vorhin schon gesagt, eine wichtige Frage ist ja, wann kommt er denn nun, der Heilige Geist? Im Buch Genesis heißt es, der ist immer schon von Anfang an und in der ganzen Schöpfung da. Das ist also schon mal so ein Punkt, den kann man sich schon mal merken. Hier kommt quasi die entfesselte Naturgewalt, geistgewirkt auf die Jünger herab. Jetzt kann man sich hier schon die Frage stellen, empfangen die hier den Heiligen Geist oder gibt der Heilige Geist jetzt ihnen den gewissen Tritt in den Hintern, endlich aufzustehen und ihren Auftrag zu erfüllen, zu Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums zu werden? Denn da blätter ich einmal vor, wenn wir in die Himmelfahrtserzählung in der Lukas-Geschichte hineinschauen, da heißt es ja genau hier, im Vers, das muss ich mal ganz kurz suchen, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Was bewirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist bewirkt die Verkündigung. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die erste Verkündigung, die geistgewirkte Verkündigung in der Apostelgeschichte geschildert wird. Der Protagonist dieser ersten Verkündigung dort ist eben jener besagte Petrus, von dem wir gerade schon gehört haben. Da heißt es, ein Vorblättern in die Apostelgeschichte 2, und jetzt kommt die Pfingstpredigt des Petrus, so ist es in der Einheitsübersetzung überschrieben. Da trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Bewohner und alle Bewohner von ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tag. Also sehr früh morgens, ungefähr 9 Uhr, könnte man sagen. Moment. Sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden prophetisch reden. Nochmal die Erinnerung. In unserem Glaubensbekenntnis ist ja die Gabe des Heiligen Geistes mit, der gesprochen hat durch die Propheten und durch die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Das hängt zusammen. Die Kirche hat quasi eine prophetische Qualität oder besser gesagt, wird sie gleich auch hier in dieser Erzählung bekommen. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jeden Tagen werden und sie werden prophetisch reden. Ich werde Wunder erscheinen lassen droben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche Tag. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Israeliten, hört diese Worte, Jesus den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn, ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus, er gibt ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn nicht David ist zum Himmel hinaufgestiegen, vielmehr sagt er selbst, es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Mit Gewissheit erkenne also das Ganze aus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Soweit die erste Pfingstpredigt des Petrus. Erstaunlich, zu was ein Fischer vom See Genezareth, der Jesus verraten hat, der eher hasenfüßig ist und ja nicht immer so zu seinem Wort steht, plötzlich durch das Wirken des Heiligen Geistes geworden ist und was er daraus bewirkt. Interessant ist auch der Aufbau der Predigt, durch und durch theologisch konstruiert, aufgebaut. Natürlich kann man die Frage stellen, ist das nicht eine Rede, die der Lukas dem Petrus in den Mund legt? Ist aber unerheblich. Petrus wird hier als Protagonist der Apostel dargestellt, der seine Verantwortung jetzt endlich wahrnimmt, argumentativ das Evangelium zu verkünden. Das ist das Interessante. Da werden nicht Befindlichkeiten ausgetauscht, keine Gefühle. Hier wird Theologie getrieben, mit Schriftargumenten gearbeitet. Wie kann es sein, dass der Gekreuzigte von den Toten auferweckt wird? Ja, weil König David es schon so vorhergesagt hat. Und da kommt gleichzeitig der entsprechende Punkt zum Tragen. Was ist der Inhalt des christlichen Glaubens? Das Zeugnis der Auferstehung des Gekreuzigten. Vers 36, mit Gewissheit erkenne also das Ganze aus Israel, Gott hat ihn, den Gekreuzigten, zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den er gekreuzigt hat. Also eine durch und durch bekenntnishafte Predigt mit dem inneren Nukleus des christlichen Glaubens, der argumentativ untermauert wird. Das ist Verkündigung. Nicht Befindlichkeiten, nicht was könnte man glauben, nicht was siehst du, sondern knallharte Theologie. Vielleicht ist das etwas, was in der Kirche heute fehlt, diese Streithaftigkeit auch damit leben zu können, dass es Menschen gibt, die das dann ablehnen. Denn die Zustimmung des Herzens ist ja dann aufgrund der ausdrücklichen Verkündigung, die aufgrund des Fragens geschieht, ja dann erforderlich ist. Jetzt gucken wir mal, wie der Text hier entsprechend weitergeht. Ich blende ihn wieder ein. Erste Bekehrung, so ist es überschrieben. Die Überschriften sind also aber von den Herausgeberinnen und Herausgebern der Einheitsübersetzung gemacht. Die stehen nicht im Original. In Vers 37 des zweiten Kapitels heißt es dann: Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch erretten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Auf der Basis der Verkündigung oder als Reaktion auf die Verkündigung des Petrus gibt es jetzt die ersten Hinwendungen, ja, aufgrund dieser Botschaft, und die erste Gemeinde konstituiert sich. Wenn Sie so wollen, passiert jetzt hier das, was Paul der Sechste in Evangelien Nuntiandi beschreibt. Wir hatten den Schritt 1. Da ist jetzt ein Zeugnis ohne Worte, Naturgewalten, die Jünger fangen an zu predigen in vielen Sprachen, alle verstehen sie, manche nicht, aber die Frage steht im Raum, warum ist das so? Jetzt kommt die ausdrückliche Verkündigung in der Pfingstpredigt des Petrus. Einige stimmen jetzt zu im Herzen, andere werden sich abgewandt haben. Die zustimmen im Herzen, treten, wenn sie so wollen, hinzu, treten dieser Gemeinschaft der Apostel bei. Es wird ein zeichenhafter Ausdruck dieser Gemeinschaft begangen, die Taufe. Und jetzt werden sie selber zu Zeuginnen und Zeugen und verkünden das weiter. Am Schluss steht hier eine Kirchendefinition. In Vers 42 besteht aus vier Elementen. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Rudimentär wird also hier quasi, werden vier Eigenschaften der Kirche im Verständnis der Apostelgeschichte definiert. Die Lehre der Apostel ist fundamental, logisch. Das ist das Fundament dessen, auf dem der ganze Glaube aufruht. Wir denken uns die Sache ja nicht aus. Wir heutigen leben aber mit 2000 Jahren Abstand, wenn wir so wollen, auf diese historischen Ereignisse hinzu. Wir haben keinen unmittelbaren Bezug darauf, außer den Bezug durch das Zeugnis derer, die live dabei waren. Das sind die Apostel. Klammer auf, im römisch-katholischen Verständnis ist die apostolische Lehre im Bischofsamt garantiert, weil nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift die Apostel ihre von Jesus unmittelbar erhaltenen Vollmachten, das wird beschrieben, durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger weiterreichen. Die Nachfolger nannte man aber eben nicht mehr Apostel, sondern man nannte sie Episkopen. Und aus Episkopos heißt wortwörtlich übersetzt Aufseher, aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein römisch-katholischer Bischof ein orthodoxer übrigens auch, anglikanischer auch, sind durch Handauflegung und Gebet Nachfolger einer der 12 Apostel. Jeder römisch-katholische Bischof, jeder orthodoxe Bischof, jeder anglikanische Bischof und so weiter könnte sich durch eine Art Handauflegungsstammbaum, wenn man das so nennen will, auf einen der 12 Apostel zurückführen. Und da ist nach römisch-katholischer Auffassung die Apostolizität der Lehre drin garantiert. In den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, ist das anders. Da ist die Apostolizität auf der Gemeindeebene, ja, wird als solche definiert und gedacht. Man hat ja mit der Reformation auf die Weihe, Handauflegung und Gebet verzichtet. Da ist aus römisch-katholischer Sicht etwas unterbrochen. Ein wichtiger Streitpunkt zwischen römisch-katholischer Auffassung und der Auffassung der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Das sei nur am Rande erwähnt. Aber hier in der Kirchendefinition, die wir gerade hatten, wird eben festgelegt, wir haben die Lehre der Apostel. Wir haben die Gemeinschaft, die Koinonia. Christ ist man in dem Sinne nie für sich alleine. Wir haben das Brechen des Brotes, die Artoklasia, die man heute als Eucharistie oder Abendmahl bezeichnen würde, wo ja auch noch ein wesentlicher Ritus das Zerbrechen des Brotes ist. Und die Gebete. Wir wissen nicht mehr exakt, welche Gebete das sind. Es steht aber zu vermuten, dass dort im Wesentlichen, weil das frühe Christentum, das diese Geschichte spielt in Jerusalem, Hauptakteure sind samt und sonders Jüdinnen und Juden, dass damit die ursprünglichen jüdischen Morgen- und Abendgebete etwa gemeint worden sind, aus denen dann in der christlichen Liturgie mal die Laudes und die Vesper heraus erwachsen. Zentrales Element bis heute die Psalmen. Wir wissen nicht genau, was Lukas darunter steht, aber es gibt einige Indizien, die darauf hinweisen, dass es die traditionellen jüdischen Gebete, vor allen Dingen auch das Beten des Psalter ist, der ja hier argumentativ auch verwendet wird, wenn da David zitiert wird, er wird die Verwesung nicht schauen und so weiter und so weiter. Das ist die Diktion der Apostelgeschichte, wie Lukas sie uns darstellt und ein naturstürzendes Ereignis erzählt wird. Vor allen Dingen suggeriert Lukas an dieser Stelle auch noch, dass die getauft werden, den Heiligen Geist durch die Taufe empfangen. Das ist ja eine augenscheinliche Interpretation, die Sie auch heute noch hören werden. Vielfältig. Manchmal wird die Geistgabe auch mit der Firmung bei uns verbunden, mit dem Firmsakrament. Das ist aber bei näherer Betrachtung doch eine recht oberflächliche Betrachtung, wie Sie gleich im weiteren Verlauf sehen werden. Denn schon in der Apostelgeschichte muss eben jener Petrus eine bemerkenswerte Erfahrung machen. Ich muss mir die Stelle mal gerade raussuchen. Muss man ganz kurz blättern, die blende ich Ihnen aber gleich ein, denn da gibt es eine sehr schöne Erzählung von der Bekehrung des heidnischen Hauptmanns Cornelius. Und da muss der Petrus etwas Wichtiges lernen. Diese Taufe von Heiden, also von Nichtjuden, war ja in der frühen Kirche ohnehin etwas, was extremst umstritten war. Es gab im frühen Christentum ja diesen großen Streit zwischen der Jerusalemer Urgemeinde und der Gemeinde in Antiochia, gegründet von Judenchristen. In Antiochia trieb man aber Theologie noch weiter, weil man sagte, dieser Jesus stirbt ja nach der Tora wie ein Gottverlassener am Kreuz, aber Gott rettet ihn trotzdem. Ein Paradox. Und in Antiochia entwickelt man eine Theologie, die sagt, die Tora ist nicht aufgehoben, aber das Halten der Tora ist nicht mehr das allein selig machende Mittel. Kein Jota wird vergehen, aber offenkundig setzt Gott in der Auferstehung des Gekreuzigten, in der gottgewirkten Rettung des eigentlich gottverlassen Gestorbenen das Zeichen, jetzt sollen auch die, die nicht der Tora unterstehen, ja, denen das Evangelium verkündet wird. Und in Antiochia begann man mit der Heidentaufe. Das ist mal der historische Kontext. Und dieser Streit zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen, gehören die jetzt zusammen, prägt weite Teile des Neuen Testamentes, weil in Antiochia eigentlich schon klar war und Hauptvertreter der antiochenischen Theologie ist ein gewisser Paulus. Es geht um ein Volk Israel. Es geht nicht um Kirche hier und Juden da, sondern eigentlich war das Bestreben, die Idee war, ein neues Israel aus Heiden und Juden. Historisch hat das nicht funktioniert, das ist auseinandergedriftet, das wissen wir alles. Hauptvertreter der Verkündigung an die Juden des Judenchristentums ist aber auch beim Apostelkonzil eben jener Petrus. Und der muss etwas Besonderes lernen in der Begegnung mit dem heidnischen, also nicht jüdischen Hauptmann Cornelius. Der hat sich nämlich zum Christentum bekehrt und bittet jetzt um die Taufe. Und jetzt steht im Raum die Frage, muss dieser Cornelius nicht zuerst selbst Jude werden? Muss er sich nicht zuerst beschneiden lassen? Und da hat der Petrus eine Vision und aufgrund dieser Vision geht er zu dem heidnischen Hauptmann Cornelius und stellt dort etwas Wichtiges fest. Im 10. Kapitel, die Geschichte lohnt sich wirklich ins Ganze durchzulesen, für jetzt führt die zu weit, dann wäre der Abend fast vorbei. Wir gucken deshalb nur auf die zentralen Stellen. Wir gucken in den Vers 34 des 10. Kapitels der Apostelgeschichte, da heißt es, da begann Petrus zu reden. Und sagte, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. Merkenswert, auch Jesus wird mir gesagt mit dem Heiligen Geist, ist der nicht der Sohn Gottes? Das sind die Fragen, die das Neue Testament aufwirft. Die dogmatischen Eindeutigkeiten, die wir heute haben, übrigens in der Folge des Konzils von Nizäa, dass erst im Jahr 325 manche Sachen definiert, die bis heute teilweise diskutiert werden. Das ist im Neuen Testament, ist man noch auf der Suche. Wie können wir dieses Ereignis um Jesus von Nazareth, der am Kreuze starb und von den Toten auferweckt wurde, leben? Man merkt das hier. Die Frage, wusste Jesus, der Mensch Jesus, dass er Gott ist, ist nicht zu beantworten. Hier suggeriert Lukas, nee, dieser Jesus hat wie alle anderen auch den Heiligen Geist mehr oder weniger sekundär empfangen. Dass das nicht so einfach ist, werden wir gleich an anderer Stelle sehen, aber es ist die lukanische Idee, die wir hier sehen. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt und mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war in ihm. Und wir sind alle Zeugen für alles, was er im Land der Juden in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tage auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorher bestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem ganzen Volk zu verkünden und zu bezeugen, dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen und die Vergebung der Sünden empfängt. Wieder sehen Sie an dieser Stelle eine theologisch fundierte Predigt, wieder des Petrus. Die anderen haben auch gepredigt, aber zufälligerweise ist Petrus hier immer der Hauptprotagonist, der wieder als inneren Nukleus des christlichen Glaubens Kreuzestod und Auferstehung Jesu hat. Kreuzestod Jesu ist ein historisches Ereignis, das wir historisch auch belegen können. Da gibt es andere Glaubensinformationen zu. Die Auferstehung, das ist das Interessante an diesem Textfragment, der Auferstand ist eben nicht dem ganzen Volk erschienen, sondern nur einigen. Kreuzigung ist ein historisches Ereignis, verobjektivierbar, historisch durch Indizien sogar sehr glaubhaft zu machen. Die Auferstehung entzieht sich der historischen Verifizierbarkeit. Der Glaube an den Auferstandenen ist also ein Akt des Glaubens, der Zustimmung. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Wieder also eine sekundäre Gabe des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt aber das Interessante. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte, kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Diese Erzählung der Taufe des heidnischen Hauptmanns Cornelius impliziert also immer noch die Idee, der Geist kommt sekundär hinzu, aber neu an dieser Geschichte ist, er kommt nicht erst als Begleitung der Taufe, er kommt schon vor der Taufe. Und weil der Heilige Geist schon da ist, kann der Petrus jetzt nicht sagen, das ist ein Heide, den kann ich nicht taufen. Nein, Gott hat quasi entschieden, auch die Heiden können getauft werden ohne vorherige Beschneidung. Aber immer noch ist der Heilige Geist etwas, das hinzukommt. So die lukanische Idee, mit der aber eben auch erklärt, warum Heiden getauft werden können. Das ist gerade bei Lukas bemerkenswert und wichtig, weil die Adressatengemeinde, die Erstadressatengemeinde des Lukas, eine Gemeinde von Heidenchristen war, denen man immer sagen muss, das ist in Ordnung, ihr gehört dazu. Auch da gibt es im Neuen Testament andere Varianten, aber in der lukanischen Variante ist das der Impetus. Schauen wir auf eine etwas weniger spektakuläre Pfingsterzählung, die man auf dem ersten Anschein gar nicht als solche wahrnimmt. Da wechseln wir jetzt einmal ins 20. Kapitel des Johannesevangeliums und schauen uns da die Erscheinung des Auferstandenen vor den Jüngern an. Vorher ist er der Maria Magdalena erschienen, die den Jüngern auch schon gesagt hat, wir haben ihn gesehen. Und jetzt schauen wir mal hinein, wie hier entsprechend Johannes erzählt, was sich dann bei den Jüngern ereignet haben soll. Wir sind im 20. Kapitel des Johannesevangeliums und dort geht es um die Verse 19 bis 23. Da heißt es: Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Eine kurze, knackige Erzählung, die ist aber bei näherer Betrachtung in sich hat. Was passiert hier? Der Text hebt an, am Abend dieses ersten Tages der Woche, am Freitag zuvor, wurde Jesus gekreuzigt und am ersten Tag der Woche, also dem Sonntag, wird morgen das leere Grab entdeckt. Der Auferstandene erzeigt sich der Maria Magdalena und hier zeigt er sich zum ersten Mal den Seinen, also den 11 verbliebenen Aposteln und denen, die sonst noch da sind. Es ist nicht 50 Tage nach Ostern, es ist Ostern. Die Jünger sind versammelt, es heißt aus Furcht vor den Juden. Wir haben vor einigen Wochen hier in einer Glaubensinformation ja mal untersucht, die Unterschiedlichkeit von der Jerusalem-Tradition, der Auferstehung der Galiläa-Tradition. Es liegt auf der Hand, Jesus, der wie ein Hochverräter gestorben ist, dass seine Leute sich erstmal verstecken. Natürlich hatten die Angst, dass sie verraten werden. Deswegen steht hier vor den Juden. Man darf das aber nicht in dem Sinne lesen, dass jetzt das quasi globalisierbar wäre. Das ist ganz essentiell. Johannes schreibt sein Evangelium etwa um das Jahr 100. Da ist die Auseinandersetzung zwischen dem mittlerweile fast zum exklusiven Heidenchristentum gewordenen Kirche, weil die Judenchristen nach dem Verlust Jerusalems durch den römisch-jüdischen Krieg quasi von der Bildfläche verschwunden sind. Und dem Judentum ist auf dem Höhepunkt. Und die Trennung zwischen der Kirche und dem jüdischen Volk steht quasi unmittelbar bevor, wird übrigens von beiden Seiten betrieben. Wir sind also auf dem Höhepunkt einer theologischen Auseinandersetzung, wo es nur noch um wir und die geht. Wenn Sie gestern Abend das Pokalendspiel der Europa League gesehen haben, auch wenn Sie nicht Leverkusen-Fan sind, dann ist man doch als jemand, der Deutsch spricht, wahrscheinlich eher für Leverkusen als für Atalanta Bergamo gewesen. In Italien wird es genau andersherum gewesen sein. Und da hat Leverkusen gegen Atalanta Bergamo gespielt. Die konnten aber im Kommentar mal hören, die Deutschen, die Italiener. Da haben aber nur Leverkusener, von denen auch viele gar keine Leverkusener sind, gebürtig, davon abgesehen, haben Leverkusener gegen Leute, Menschen aus Bergamo gespielt. Trotzdem kann man auch generalisieren, sagen die Deutschen, die Italiener. So funktioniert das Johannesevangelium. Das ist eine generalisierende Synektoche, nennt man das. Das ist ein sprachliches Mittel, das man eben nicht enttheosterisieren darf. Zumal Johannes auch, und die Stelle blende ich Ihnen ein, die ist ganz wichtig und essentiell, damit man das eben zu verstehen weiß. Der Jesus des Johannesevangeliums sagt im Kapitel 4, Vers 22, darf man nicht vergessen, müssen sich alle hinter die Ohren schreiben: Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das spricht er zur Frau im Jakobsbrunnen, die eine Heidin ist. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden, sagt Jesus, wohlgemerkt. Das nur am Rande erwähnt, damit man das hier einordnen kann, diese Angst vor den Juden. Es ist natürlich für die Jesusbewegung dessen Idol gerade am Kreuz wie ein Landesverräter, ein Hochverräter hingerichtet worden ist. Natürlich machen sich da die Leute, die um ihn waren, verstecken sich, machen sich aus dem Staub. Das ist der Hintergrund. Jesus kommt aber zu ihnen, der Auferstandene, und offenbart sich ihnen, zeigt sich ihnen. Und dann passiert etwas Umstürzendes. Wir haben gerade in der Apostelgeschichte, im 2. Korintherbrief, ja genau diesen Impuls gehabt. Die Gabe, die Ankunft des Heiligen Geistes wird wie ein Naturereignis geschildert. Die Naturgewalten sind geradezu entfesselt. Ein Schöpfungsakt ohne Gleichen. Und ein Schöpfungsakt ohne Gleichen, nur anders, erzählt auch Johannes hier, wenn er sagt, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist, das suggeriert, auch hier kommt der Geist noch als etwas Sekundäres hinzu. Gleichzeitig macht Jesus, das suggeriert immer, der war vorher nicht da, aber Jesus macht hier etwas, er haucht sie an. Und diese Anhauchung ist in der Tat ein geschöpflicher oder ein schöpferischer Akt, denn wir schauen jetzt mal in das Buch Genesis, Kapitel 2, Vers 7. Da heißt es nämlich, ich blende Ihnen den Text mal in groß ein, damit Sie den in groß sehen können. Genesis, Kapitel 2, Vers 7, das ist ein Text, der zum sogenannten zweiten Schöpfungsbericht gehört. Der erste Schöpfungsbericht ist der mit den sieben Tagen. Der zweite, in meinen Augen eher ein Gedicht, das nur am Rande der Welt. Der zweite Schöpfungsbericht, das ist der mit dem Garten Eden, wo Gott wie ein Gärtner auftritt, der den Garten Eden hegt und pflegt. Und da heißt es innerhalb dieses sogenannten zweiten Schöpfungsberichtes in Kapitel 2, Vers 7, da formte Gott der Herr den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Da formte der Herr den Menschen Staub vom Erdboden, bis dahin erstmal. Das hebräische Wort Adam bedeutet erstmal der vom Leben Genommene, der Irdene. Dieser Mensch, der hier geschaffen ist, ist weder Mann noch Frau, er ist Mensch. Die menschliche Komplementarität zwischen männlichem und weiblichem Menschen entsteht etwas später, indem diese Ureinheit, diese menschliche Ureinheit getrennt wird. In der Bibel wird davon gesprochen, er nahm von der Seite, man kann sich das so vorstellen, die Ureinheit des Menschen, damit er nicht allein ist, er wird getrennt, dadurch entsteht eine Komplementarität, ein Gegenüber, das wie ein Puzzleteil zusammenpasst. Das ist das, was im zweiten Schöpfungsbericht geschrieben wird, wie die männliche und die weibliche Variante des Menschen entsteht. Der Urmensch, der noch weder männlich noch weiblich ist, oder wenn Sie so wollen, beides schon als Potenz in sich trägt. Dieser Urmensch ist gerade aus Lehm geschaffen worden und ich sage jetzt mal etwas paraphrasierend, liegt jetzt da vor Gott. Gott hat also den Menschen erschaffen, aus Lehm geformt, wunderschön, liegt er vor ihm, ist aber noch ein toter Klumpen. Wie bringt Gott diesen toten Klumpen ins Leben? Er bläst in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dieser Atem kann auf Hebräisch Nefesh oder Ruach heißen. Das griechische Wort Pneuma, das wir für Heiligen Geist verwenden, bedeutet ebenfalls Windhauchatem. Ähnlich das lateinische Wort Spiritus, das wir aus Spiritus Sanctus kennen. Auch dieses Wort heißt Hauch, Wind, Lebensatem. Das, was wir als Heiligen Geist in der deutschen Sprache vielleicht sogar etwas missverständlich bezeichnen, heißt in den biblisch geprägten Sprachen immer Wind, Hauch, Atem. War es bei Lukas nicht ein Sturmesbraus, der herabkam? War es bei Johannes nicht die Einhauchung, mit der Jesus, den wir Christen als Sohn Gottes bekennen, quasi aktualisiert, was der Vater, der Schöpfer, im zweiten Schöpfungsbericht macht, um den Menschen lebendig zu machen? Der Mensch wird lebendig, weil in ihm der Atem Gottes wirkt. Und das ist geradezu phänomenologisch. Ich habe bei meiner Führerscheinprüfung vor stark 40 Jahren vorher einen Erste-Hilfe-Kurs machen müssen, ist wahrscheinlich heute noch so ähnlich. In diesem Erste-Hilfe-Kurs habe ich gelernt, wenn ich zu einem Unfallopfer komme, soll ich erstmal gucken, ist dieses Unfallopfer noch bei Bewusstsein? Muss ich stabile Seitenlage machen? Lebt es überhaupt? Und wie habe ich gelernt, sollte ich überprüfen, ob dieser Mensch noch lebt? Ich sollte einen Spiegel unter seine Nase halten und gucken, ob der beschlägt, weil dann noch Atem in ihm ist. Wenn das nicht ist, sollte ich eine Atemspende geben, um den Menschen wieder entsprechend ins Leben zu bringen oder das Leben zu erhalten. Heißt also doch mal ganz banal und ganz profan gesprochen, wo Atem ist, ist Leben. Wo kein Atem ist, ist kein Leben mehr. Und an dieser Stelle lade ich Sie mal ein, einen Blick in den 104. Psalm zu werfen. Und da näher hin, der ist relativ lang, in die Verse 29 folgende. Die blende ich Ihnen hier wieder ein und ich mache den Text wieder etwas größer, damit Sie den auch groß sehen können. Wir sind also im Psalm 104, Vers 29 folgende. Da heißt es, verbirgst du, du ist Gott, der Schöpfer, verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört, nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Im 104. Psalm wird es also ganz unumwunden ausgesprochen. Es ist Gott, der durch seinen Atem lebendig macht. Sendest du deinen Geist, deine Ruach aus, werden sie erschaffen. Es ist die schöpferische Kraft des Geistes, die lebendig macht. In einem Kirchenlied singen wir deshalb auch: Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten. Wird der Atem aber genommen, also zieht Gott, wenn man so will, seinen Atem zurück, dann stirbt der Mensch. Er verbleicht, er erblasst. Wo der Atem Gottes ist, ist Leben. Wo der Atem Gottes nicht ist, ist kein Leben. Wenn man das jetzt mal sich klar vor Augen führt, im Neuen Testament bei Lukas hatten wir, der Geist kommt mit Sturmesbraus, gibt den Jüngern, wenn man so will, einen spirituellen Tritt in den Hintern und sie fangen an zu verkünden. Im Johannesevangelium haucht Jesus seine Jünger an, vergleichsweise unspektakulär, aktualisiert damit aber einen Schöpfungsakt der Lebendigmachung, den der Vater bei der Schöpfung am Adam vollzogen hat und offenkundig, so kann man den Psalm 104 interpretieren, in allem, was lebt, wichtig ist. Im Psalm 150 heißt es deshalb zum Schluss geradezu jubilierend: Alles, was atmet, preise den Herrn. Halleluja. Jetzt atmen aber auch Nichtjuden sowieso, das hat der Petrus ja schon gelernt, dass auch der Geist bei Nichtjuden ist. Es atmen aber auch Leute, die gar nicht getauft sind. Es atmen Leute, die Gott sogar leugnen, die ihn gar nicht kennen. Es atmen Menschen, die gegen Gott arbeiten. All das atmet. Heißt aber dann doch in der letzten Konsequenz, Gott, der Lebendigmacher, wohnt in seinem Atem, in allem, was lebt. Ich füge hier gewissermaßen als Parenthese hinzu, ich könnte das Ganze jetzt auf die Tierwelt übertragen. Die atmet ja auch. Ja, sogar die Pflanzenwelt atmet. Deshalb ist in der christlichen Idee ja auch, Gott ist im ganzen Weltall durch seinen Geist gegenwärtig. Nichts ist da, wo der Geist Gottes nicht wäre. Und wenn ich das noch weiterführe, es gibt ja gerade in unserem christlichen Kontext immer Leute, die dann gerne mal sagen, der böse Zeitgeist. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es könnte sein, dass der Geist Gottes auch durch die Zeiten weht und das, was als zeitgeistig erfunden wird, möglicherweise der Geist Gottes ist. Denn der Geist Gottes erschafft permanent neu. Und der sich auf einem Zustand ausruhen will und das Moderne vielleicht ablehnt, erkennt gerade darin, dass er gegen den Geist handelt. Das ist nicht so ganz einfach, wie Sie merken. Auch in den Tieren ist Gott offenkundig gegenwärtig. Die atmen ja auch. Nicht umsonst werden sie im Englischen Animal genannt. Anima ist lateinisch für die Seele. Und in einem alten kirchlichen Hymnus wird der Geist Gottes auch als Hospes animae bezeichnet, als Gast der Seele. Daraus wurde übrigens A, die Erkenntnis, wenn Gott der Gast der Seele ist, müssen wir diejenigen, die Träger dieses Seelengastes sind, aber deren Körper nicht tot, aber krank sind, pflegen. Daraus entstand das Wort Hospiz. Hospes, Anime, Hospiz hängt sprachlich zusammen. Im Mittelalter bezeichnete man Krankenhäuser als Hospize. Heute sind es hier in unserem Land, in Deutschland, eher Sterbehäuser. Aber der Gedanke ist derselbe. Ein totgeweihter Leib, der Träger des göttlichen Geistes, es darf nicht einfach wie auch immer behandelt werden, sondern er muss gehütet, gepflegt werden. Es ist etwas Wertvolles, es ist etwas Heiliges. Im Französischen bezeichnet man Krankenhäuser heute noch als Hôtel de Dieu. Da steckt eine ganze Idee hinter, die im Christentum sich ausgewirkt hat. Der Leib ist Träger dieses Geistes Gottes, der in ihm atmet. Aber wieso dieser deutsche Wort Geist? Hospes anime heißt Gast der Seele. Es ist der heilige Gast, und jetzt merken Sie schon die sprachliche Verwandtschaft, das hat sich im Deutschen mal zu Heiliger Geist entwickelt. Der Heilige Geist ist in Wirklichkeit der heilige Gast. Und genau diesen entscheidenden Erkenntnisfortschritt finden wir schon im Neuen Testament bei besagtem Paulus, der gewissermaßen jetzt die Synthese aus dem Petrus, der erkennt, Gott macht keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Der Geist Gottes ist schon da. Und wo der Geist Gottes ist, darf auch ein frommer Jude wie Petrus es war, die Taufe nicht verweigern. Das haben die Antiochener schon erkannt. Und der Hauptprotagonist, der uns bekannt ist, ist, weil er seine Briefe geschrieben hat, eben jener Paulus. Und dieser Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, im Kapitel 3, Folgendes. Und dieser erste Korintherbrief ist ja an eine heidenchristliche Gemeinde geschrieben. Da werden auch Juden gewesen sein, aber es sind vorwiegend Heiden, die dort sind. Und an diese heidenchristliche Gemeinde schreibt er im dritten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, Folgendes. Folgendes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Für Paulus ist klar, ein atmendes Wesen, und ich bleibe jetzt wirklich der Einfachheit halber bei Menschen. Wir könnten heutzutage, gerade heutzutage, wo es in die Mitgeschöpflichkeit und die Erkenntnis geht, dass Tiere eben Mitgeschöpfe sind, das Ganze auf die Tierwelt übertragen, mit all den Implikationen und Konsequenzen, die das für unseren Umgang mit der Tierwelt in Massentierhaltung und so weiter hat. Ist gar kein eigenes Thema, gehört mit dazu, und da bitte ich Sie, das selber weiterzudenken. Der Einfachheit halber bleibe ich jetzt mal bei der menschlichen Variante. Für Paulus ist klar, wo Atem ist, ist Leben. Gott atmet im Menschen. Das ist ja geradezu phänomenologisch. Wir atmen immer weiter. Solange wir sind, solange wir leben, solange wir existieren, können wir nicht nicht atmen. Ja, wir können den Atem anhalten, mehr oder weniger lang. Apnoe-Taucher schaffen das sogar angeblich bis zu 30 Minuten. Aber sie müssen dann weiteratmen. Wo Atem ist, ist Leben. Wo der Atem aufhört, ist kein Leben mehr. Psalm 104. Wir atmen sogar unwillkürlich weiter, wenn wir schlafen. Gott hält uns am Leben, und die Antiochener mit ihrem Hauptprotagonisten Paulus schließen daraus, Gott atmet in uns, Gott wohnt in uns. Das ist ein christliches Spezifikum in der Erkenntnis, Gott atmet in uns, und da offenkundig auch Nichtjuden, auch Nichtchristen atmen, macht Gott erstmal da an dieser Stelle keinen Unterschied. Jedes atmende Wesen ist deshalb mit der Würde ausgestattet, Wohnsitz Gottes zu sein. Wie nannte man zu Zeiten des Paulus einen Wohnsitz Gottes in der Sprache der frühen Christen, die ja jüdisch geprägt war? Tempel. Der Tempel in Jerusalem, der zur Zeit ja noch steht, als Paulus seine Briefe schreibt, wurde ja als Ort der Gegenwart der Schechina, der Herrlichkeit Gottes, gedacht. Und in Antiochia machte man jetzt genau diese Erkenntnis, die Judenchristen in Jerusalem, von denen wird ja so gesagt, dass sie einmütig jeden Tag im Tempel verharrten. In Antiochia sagt man aber, Moment, wenn Gott auch in mir wohnt, dann wohnt er eben nicht nur exklusiv im Tempel in Jerusalem, er ist schon bei mir. Wir Christen haben deshalb nicht nur keine Gebetsrichtung mehr, weil Gott ja schon in mir ist. Ich brauche auch gar keine Wallfahrten mehr zu einem Ort machen, wo Gottes Gegenwart besonderer ausgeprägt wäre. Nein, er ist schon bei mir. Er ist sogar in jedem lebenden Wesen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und jetzt die Konsequenz, die dann eben auch die ethische Implikation hat, weshalb es dann die Hospize im Mittelalter, die Hospize heute gibt, weshalb es diesen inneren Impetus der christlichen Ethik gibt, der christlich geprägten Ethik gibt, dass man einem Mitmenschen unabhängig von seiner Religion, von seinem Stand, von seinem Aussehen, von seinem Ansehen, von seinem Geschlecht und so weiter beistehen hat. Ein Christ kann nicht an einem anderen Tempel Gottes vorbeigehen, dem es offenkundig schlecht geht. Bei mir heißt das konsequent, wenn ich hier durch Wuppertal sehe und ich sehe da, dass am Rande Obdachlose sitzen, Bettler sitzen, ich kann nicht achtlos an denen vorübergehen. Man kann ihnen mit Würde begegnen. Wenn man keine 2 Euro dabei hat, kann man sie wenigstens anlächeln, sie menschenfreundlich behandeln, nie abschätzig sein. Denn da sitzt ein Tempel Gottes, dem es nicht gut geht. Eigentlich müssten wir ihm entsprechend helfen. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Wehe dem, der Gottes Tempel zerstört, denn den wird Gott zerstören. Was sagt Jesus im Matthäusevangelium? Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr den geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Wann also kommt der Heilige Geist? Der kommt gar nicht, der ist immer schon da. Im Neuen Testament haben wir da unterschiedliche Denkansätze, die möglicherweise auch religionspädagogisch instruiert sind, um den Leuten entsprechend auf die Sprünge zu helfen. Aber wenn man es streng genommen nimmt und im gesamtbiblischen Zeugnis nimmt, mit den Texten des alterwürdigen Bundes, die man hineinnimmt, muss man sagen, der Geist Gottes, und das ist ja die Erkenntnis des Petrus, ist immer schon da. Der kommt nicht durch menschliches Wirken, er ist schon da. Was aber ist dann an Pfingsten so besonders? Pfingsten ist das Fest, wo die Auferstehungszeugen, die ja erstmal verarbeiten mussten, was ist da geschehen, von diesen Auferstehungszeugen, die zu Zeiten Jesus eben noch, des irdischen Jesus eben noch Jünger waren, also Schüler, von denen es in den Evangelien nur allzu oft heißt, sie verstanden nicht, was er tat, sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten in der lukanischen Diktion, in diesen 50 Tagen, den Pentekoste, daher kommt das deutsche Wort Pfingsten her, in diesen 50 Tagen, die gewissermaßen verarbeitet haben, was sie von Jesus gelernt haben, vielleicht anfanghaft verstanden haben, was es bedeutet, und dann macht ihnen der Heilige Geist Beine. Es fährt ihnen in die Hände. Es fährt ihnen in die Füße. Vor allen Dingen fährt es ihnen in dem Herzen, in die Herzen und von den Herzen auf die Zunge. Und sie fangen endlich, endlich an, in Wort und Tat zu verkünden. Aufgrund der Verkündigung entsteht dann die erste Gemeinde und die Kirche. Die Kirche ist Trägerin dieser Verkündigung. Die Kirche entsteht so gesehen nicht durch den Heiligen Geist, dann hätte sie schon im Garten Eden geben müssen. Die Kirche entsteht durch die Erkenntnis, Gott wirkt in dieser Welt und die Kirche wird so in all ihren Gliedern Trägerin der Verkündigung. Jetzt haben speziell wir römisch-katholischen Christen ja traditionell da, sagen wir mal, ein interessantes Delegationsprinzip entwickelt. Denn wir sind zwar alle getauft und gefirmt, nicht alle sind gefirmt, aber getauft zumindest, viele dann auch gefirmt, aber dann gibt es bei uns ja noch die Weihe oder einen Papst. Und wenn bei einer Papstwahl, wenn die Konzilsväter, nicht Konzilsväter, wenn die Kardinäle ins Konklave ziehen, dann singen die auch zum Heiligen Geist, Veni Creator Spiritus, dass der Heilige Geist jetzt bewirken möge, wer dann der entsprechend gewählt wird. Man fragt sich ein bisschen unwillkürlich, wieso brauchen die dann mehrere Wahlgänge? Wenn der Geist das doch macht, müsste doch eigentlich ganz schnell klar sein, aber lassen wir das beiseite. Manchmal braucht der Geist ein bisschen, bis sich alle darauf eingeordnet haben, was er wirklich will. Aber es wird suggeriert, dass der Papst in einer besonderen Weise Träger des Heiligen Geistes sei. Sind dann so einfache Menschen, einfache, ungeweihte Menschen wie die meisten von Ihnen und ich irgendwie subordiniert? Bischof von Regensburg-Vorderholzer sagt ja auch mal, der Bischof hat die höchste Weihestufe, den höchsten Weihegrad. Dann steht ja im Raum, welchen Weihegrad hat denn so ein Laie, so ein Typ wie ich? Wir sind Stufe Zero, wir haben gar nichts. Die Frage, die aber im Raum steht, ist ja, kann man Geist, kann man die Ruach Gottes, kann man die messen? Und wenn ja, wie? In Litern, Kilogramm, hat ein Volumen, hat ein Gewicht, wie auch immer. Nein, Geist gibt es entweder ganz oder gar nicht. Und der Papst hat nicht mehr Heiliger Geist als ein Priester, als ein Diakon, als Sie und ich. Das kann man nicht messen. Man kann also das Weiheamt gar nicht von einer besonderen Geistgewirktheit oder Geistbeseeltheit her ableiten. Das wäre unbiblisch, das so zu tun. Und wie unbiblisch das ist und was dann das Besondere am Weiheamt ist in der römisch-katholischen Diktion, das versuche ich Ihnen mal an zwei Stellen deutlich zu machen. Da kommt der Geist als solches gar nicht vor, aber wir haben jetzt gerade gelernt, der Geist ist eigentlich immer schon da in allem, was atmet. Wir machen wieder mal einen Rekurs zu Lukas und wir gehen ins Lukas-Evangelium und schauen uns da im 9. Kapitel mal eine bemerkenswerte Stelle an. Blende mich mal wieder etwas näher ein. So eine lustige Spielerei, die das Programm hier bietet. Die Entsendung der 12 Jünger. Danach, und das ist eine Geschichte, die spielt noch in der galiläischen Zeit. Denn nach Jerusalem wird Jesus im Lukas-Evangelium erst im 51. Vers des 9. Kapitels aufbrechen. Dann rief er die 12 zu sich und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort verlasst. Wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann geht weg aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die 12 machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall. Berühmte Entsendung der 12 nach dem Lukas-Evangelium. Wird auch in anderen Evangelien geschildert. Man kann es quasi als organisationstheoretisch so sehen: Jesus verkündet in Galiläa, die Massen strömen, er schafft die Arbeit nicht mehr alleine. Er sucht die 12 aus, symbolisch für die 12 Stämme Israels, und sendet sie jetzt quasi, delegiert das an sie, das, was er tut, weiterzumachen. Sie gehen also in die umliegenden Dörfer und verkünden da. Was er hier macht, wie die das machen sollen, zu zweit, ohne Wanderstab und so weiter, wird bisweilen mal als Armutsideal gedeutet, hat aber schlicht und ergreifend einen ganz praktischen Grund, nämlich wer arm aussieht, bei dem ist nichts zu holen, ist also eine Schutzfunktion gegen Wegelagerer. Später beim Abendmahl wird es im Lukas-Evangelium heißen, jetzt ist die Zeit, dass ihr euch einen Stab kauft, ihr sollt euch sogar ein Schwert kaufen und so weiter. Also Jesus beschwört hier kein Armutsideal. Es ist erstmal eine praktische Anweisung, wie komme ich sicher von A nach B, ohne dass ich da zu einem interessanten Objekt für Wegelagerer werde. Aber die Jünger werden beauftragt, sein Werk weiterzuführen. Dann bricht Jesus, wenn ihn den Vers ein, im 51. Vers des 9. Kapitels heißt es, es geschah aber, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollten, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Die ganze Bewegung verlagert sich also von Galiläa nach Judäa. Und in Judäa trägt sich dann, oh Wunder, im 10. Kapitel Folgendes zu. Da schauen wir uns den Text mal an. Da entsendet Jesus nämlich 72 andere. Wohlgemerkt. Die 12 hat er ja schon entsandt. Jetzt werden 72 andere ausgesandt, die nicht Apostel sind. Wichtiger Hinweis. Danach, wir sind im 10. Kapitel und da geht es jetzt um die Verse 1 bis 16. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und wenn man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jedem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt. Weh dir Chorazin, weh dir Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon wird es beim Gericht erträglicher ergehen als euch. Und du, Kapharnaum, wirst du etwa bis zum Himmel emporgehoben werden, bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen. Und jetzt kommt's. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. An dieser Stelle fällt zuerst mal auf, dass die Entsendung der 72 anderen, nicht Apostel, nicht 12, der 72 anderen umfänglicher, ausführlicher dargestellt wird. Und bei dieser Entsendung heißt es zum Schluss, wer euch hört, der hört mich und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Ganz wichtig, diese 72 anderen sind nicht die Apostel. Diese Repräsentanz Christi in seinen Jüngern, schrecklich Zeugen, ist nicht an ein Amt gebunden, das auf die 12 zurückgeht. Es geht an sie und mich in der christlichen Diktion, die wir getauft und gefirmt sind. Wir haben diese Repräsentanz nach Lukas in persona Christi, wenn man so will. Trotzdem haben wir das Weiheramt. Was ist das Besondere an diesem Weiheramt, das ja auf die 12 zurückgeht? Wir haben es vorhin in der Apostelgeschichte gehört. Es ist die Lehre der Apostel, an der festgehalten wird. Das Weiheramt ist Garant der Lehre der Apostel und es ist, deswegen ist es Amt, der Authentizität, was da geschieht. Die Verkündigung in Wort und Tat obliegt allen. In bestimmten Fällen aber, wo es um amtliche Gewissheit geht, da kommt das Weiheamt ins Spiel, weil das dann mit der Lehre der Apostel verbunden ist. Aber die Repräsentanz der Gegenwart Christi ist in dem Geweihten nach dem Zeugnis des Lukas nicht mehr gegeben als in jedem anderen, der getauft und gefirmt ist. Wir diskutieren in diesen Tagen viel um dieses Amt. Wie muss das neu gestaltet werden? Ich glaube erstmal, dass dieser Klerikalismus weg muss. Brauchen wir das Amt? Ja, es ist traditionell gewachsen. Wir brauchen es. Wir brauchen es als Garant für die Authentizität der Lehre, die von Generation zu Generation weitergegeben ist. Das ist auch das, was in der Bibel, in der Apostelgeschichte schon grundgelegt ist. Wir brauchen es als Garant für die Authentizität der amtlichen Verwaltung. Das ist in unserem gesellschaftlichen Leben schon so, dass nicht jeder einfach irgendwie recht sprechen darf, nicht jeder einfach irgendwie gesund machen darf. Man braucht immer eine entsprechende Approbation oder Beauftragung. Das ist das, was wir mit dem Amt verbinden. Eine besondere Geistgewärtigung oder eine besondere Geistbegabung oder eine Exklusivität, die über das, was Allah angeht, hinausginge, ist aber gerade nicht darin gegeben. Das ist nämlich das, was wir aus der Pfingstgeschichte lernen können. Der Geist wirkt in allen. In allem, was atmet, ist er gegenwärtig. Und im ersten Korintherbrief wird Paulus ein großartiges Bild des Leibes Christi zeichnen, wo der Geist in jedem Glied gleichermaßen gegenwärtig ist, aber nicht jedes Glied hat die gleiche Aufgabe. Der Geist Gottes gibt jemandem seine Aufgabe. Mir als Nichtgeweihtem ist zum Beispiel die Aufgabe gegeben, zu verkünden in Wort und Tat. Denen, die geweiht sind, ist die Aufgabe gegeben, die heiligen Güter zu verwalten. Denen, die als Bischöfe, als Nachfolger der Apostel wirken, ist die Aufgabe gegeben, in ihrer Gesamtheit über die Authentizität der Lehre zu wachen. Steht der eine deshalb über der anderen? Gerade nicht. Denn der Geist ist immer der Geist. Der ist unteilbar. Es gibt ihn nicht mal mehr und nicht weniger. Ich muss kurz sagen, entweder sie atmen oder sie atmen nicht. Der Geist ist aber immer derselbe. Es gibt einiges nachzudenken in unserer römisch-katholischen Kirche. Nach 2000 Jahren Tradition mit Höhen und Tiefen, mit manchen Irrungen und Wirrungen, scheinen wir wieder an einer Schwelle zu stehen, wo wir uns vielleicht genau auf dieses pfingstliche Ereignis zurückbesinnen müssen. Denn es ist der Geist, der uns Beine macht. Und wenn er uns Beine macht, durch die Zunge, durch das Herz auf die Zunge kommt und wir seinen Namen in aller Welt ausrufen, verkünden, dann mag es tatsächlich wie damals sein, dass wir neue Menschen für den Weg Jesu gewinnen können, die vielleicht selber wieder zu Verkünderinnen und Verkündern werden. Das ist die Aufgabe. Die Kirche ist kein Zweck in sich. Die Kirche wird nur dann begeistern können, wenn sie sich vom Geist selber treiben lässt und in all ihren Gliedern zur Verkünderin dessen wird, der am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstand. Das ist unser Glaube. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Pfingsten, man muss heute sagen, gehabt zu haben. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich willkommen zur nächsten Glaubensinformation. Die findet statt dann wieder mittwochs am 5. Juni. Dann lautet das Thema um 19 Uhr: Leben ist Arbeit und Arbeit ist Leben. Schöpfungstheologische Aspekte einer echten Work-Life-Balance. Das ist ja heute so ein großes Thema. 4 Tage Woche, ja oder nein? geht live for work oder is work live. Damit werden wir uns dann in 2 Wochen am 5. Juni beschäftigen. Wenn Sie möchten, können Sie sich dann wieder live dazuschalten unter www.kck42.de/webinar. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben Sie begeistert. In Tagen wie diesen gilt mein Gruß immer den jüdischen Freundinnen und Freunden Shalom al Yisrael. Denn wenn der Friede über Israel ist, dann wird in der Welt Friede sein. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!